Gott ist gut. Das Mal glauben schon mehr als letztes Mal. Sehr gut. Und er ist heute auch gut drauf. Manche glauben es auch. Okay, gut. Wenn man mal nicht das typische Vokabular benutzt, sind die Leute gleich irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber Gott ist auch gut drauf. Ich habe euch was mitgebracht. Ich dachte, ich mache mich heute mal besonders schick für euch. Einen Moment. Es war ein bisschen zu warm, den ganzen Gottesdienst damit zu machen, aber so. Ich hatte keine Flügel dabei, habe ich nicht gefunden in meinen Untiefen des Kellers. Ihr werdet gleich wissen, warum ich mich so anziehe, nicht weil Fasnacht ist, das wollte ich mal hier voranstellen, wobei man solche Leute vielleicht auch heute irgendwo sonst worum rumlaufen sieht. Ich lese euch mal was vor, das ist ein Zitat. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssen mir seine Jünger aussehen. Dachte ich, probiere mal heute sehr erlöst auszusehen, mit einem heiligen Schein. Wie kann man da noch besser erlöster aussehen? Dieses Zitat ist von dem Philosoph Nietzsche. Vielleicht hat der eine oder andere von dem schon was gelesen oder gehört. Der war nicht so der beste Freund von den Christen, sagen wir es mal so, um es mal so dezent auszudrücken. Und heute ist mein Ansehen so ein bisschen von dieser Predigt, dass wir am Ende vielleicht ein bisschen erlöster aussehend herausgehen aus der Gemeinde. Nein, ich verteile nachher keine heiligen Scheine. Der leuchtet sogar, habt ihr gesehen? Ja, okay, mach ich wieder aus, sonst... wobei, der geht, glaube ich, gar nicht mehr aus. Der ist so heilig, ja, keine Ahnung. So, meinen heiligen Schein lege ich wieder ab, sonst könnt ihr auch irgendwie... zu falschen Vermutungen kommen oder so. Genau, ich bin, jetzt werde ich sogar hier Christian genannt, jetzt werdet ihr immer förmlicher hier, aber ihr dürft mich gerne auch Marschi nennen, ihr dürft mich auch Christian nennen. Meine Eltern haben mich Christian Marscher getauft, seit der 5. Klasse werde ich Marschi genannt. Könnt mich nennen, wie ihr wollt, Hauptsache ich verstehe, dass ihr mich meint. Bei Christian war es früher immer so, wir hatten immer mindestens 3 in der Klasse, das war immer so, und dann gab es immer Spitznamen und automatisch wurden meistens die Nachnamen genommen. Ja, so ist halt. Und ich war der Erstgeborene, also habe ich das Recht, Marschi zu behalten. Mein Bruder, der durfte nicht Marschi heißen. Ja, erstmal danke, dass ich hier nochmal sein darf. Ich bin ja so lange nicht mehr bei euch gewesen, glaube ich 3 Wochen war es. Ne? Ich hoffe, ihr hattet fast schon Entzugserscheinungen. Wer mich noch nicht kennt, genau, ich bin hier eigentlich immer ziemlich unterwegs in der Evangelischen Allianz. Da bin ich mit dem Vorstand, außerdem bin ich auch Pastor im BFP. Von daher kennt man sich hier so ein bisschen. Aber nochmal zurück hier zu der Aussage von Nietzsche. Wie erscheinen eigentlich wir Christen? Das Spannende ist, als ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt habe, dachte, ja, woher kennt er eigentlich Christen? Das Spannende ist, Nietzsche war Pastorenkind, Pfarrerskind. Dachte, oh, der kennt die Christen also gut. Wenn der sowas sagt, hat sowas ja noch echt mal einiges an Bedeutung. Und ich habe mir auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin ja auch immer wieder am Reflektieren, wie sind die Christen so unterwegs. Und wenn ich manchmal mit Leuten spreche, die jetzt nicht so den Christen so aufgeschlossen sind, dann sagen die, ja, weil wisst ihr, ihr seid gegen das, ihr seid gegen das, ihr seid gegen das und ihr habt überhaupt keinen Spaß, sagen dann viele Leute. Manche Leute haben ja auch schon gesagt, ja, wir haben ja auch keinen Spaß an Jesus, sondern wir haben nur Freude. Dann sage ich immer, ich habe Spaß an der Freude. Manchmal ist es ja nur, wie man Sachen umschreibt und wie Sachen halt vielleicht auch im jeweiligen Kontext für einen selber erscheinen. Also meine heutige Aussage, ich glaube, ihr habt es schon, ja, habt es sogar, glaube ich, auf Instagram schon gepostet, sei kein Antichrist. Ich werde heute keine große Predigt halten über die Endzeit, wie sie ablaufen wird, im minütiger Ablauf, wie das Ende der Zeit sein will. Nein, darum geht's mir nicht. Mir geht's auch nicht um das Antichrist, um irgendein Tier in der Offenbarung oder sonst was, sondern mir geht's um das Wort Anti. Sei kein Antichrist. Sei nicht gegen irgendetwas, sondern sei für etwas. Ich glaube, dass das, ist es überhaupt biblisch, was ich hier sage, oder ist das einfach nur so vielleicht von der heutigen Sache? Ich glaube, dass es zutiefst biblisch ist, dass wir für Dinge sind. Gott war von Anfang an für den Menschen. Als er ihn geschaffen hat, sagte er, es ist sehr gut. Und vorher hatte ich auch während dem Lobpreis gedacht, ich glaube, das könnte für heute jemand vielleicht ganz persönlich sein, dass ich dir sage, Gott ist für dich. Wir haben ganz viel gesungen, dass wir für Gott sind und es stimmt auch und es ist wichtig und dass wir ihn erheben, aber Gott ist für dich. Das ist überhaupt erst die Voraussetzung, dass du singen kannst, dass du für Gott bist, weil seine Liebe war zuerst, bevor du die Liebe haben kannst zu ihm. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihn reingestellt. Und ganz oft vergessen wir ja immer, dass da nicht nur zwei Bäume waren, von denen der eine gegessen werden durfte und der andere nicht, sondern da waren Tausende, Abermillionen, was weiß ich. Und das Erste, was Gott sagt, ihr dürft von allen essen. Wir konzentrieren uns also wieder drauf auf das eine, was wir nicht dürfen. Aber erstmal müssen wir festhalten, Gott hat gesagt, dürft von allem essen, außer diesem einen. Das Spannende ist auch, als dann die Schlange Eva fragt, so, ja, wie ist das so? Und sagt sie, ja, die überzeichnet dann sogar das Ganze. Da kommt plötzlich schon Gesetzlichkeit rein. Die sagt dann alles, was verboten ist und so weiter. Die Schlange sagt, genau, die Schlange sagt so, sollte Gott verboten haben? Und überzeichnet dann das Gebot von Gott noch viel weiter. Und dann, dann kommt auch Gott, der sich offenbart, wir haben es heute gesungen, er ist Jahwe, dieser Begriff, den erst eigentlich wir Christen anfangen auszusprechen. Die Juden sprechen diesen gar nicht, das Wort gar nicht da. Gar nicht, dürft gar nicht ausgesprochen werden. Wenn es in dem Hebräischen kam, dann wussten die, ich sag Adonai, also Herr, ich sag nicht Jahwe. Das hat man erst so ein bisschen später rausgefunden, die Forschung, dass es wahrscheinlich Jahwe heißt. Dieses Wort, und dieses Wort heißt, ich bin der ich bin. Oder, ich finde die Übersetzung finde ich noch besser und viele Theologen folgen mir da auch, oder ich folge vielen Theologen vielleicht eher so rum, dass sie sagen, man muss das nicht so abstrakt philosophisch, ich bin der ich bin, so irgendwie so philosophisch der Seiende oder so, sondern es ist ganz konkret gemeint, ich bin der ich bin da. Ich bin da. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das erste Mal, als Gott sich so offenbart, das war ja dem Mose, und er kommt dann hin und sagt, ja, welchen von diesen vielen Göttern? Und Gott denkt so, ja, der halt, der eine, ich bin da, ich bin übrigens dabei, wenn du nach zum Pharao gehst. Ich bin der, ich bin da, ich bin dabei, ich bin mit dir. Das Spannende ist ja auch, das zieht sich dann durch die ganze Bibel, im Matthäus-Evangelium, da wird uns dann Jesus vorgestellt, als der Immanuel. Das heißt, Gott mit uns. Also wiederum, Gott ist da für dich. Und wenn du im Matthäus-Evangelium ganz durchgehst, dann siehst du am Ende, da kommt es auch wieder, ist das wieder ein Teil, bevor Jesus in den Himmel geht, sagt er, ich bin bei euch bis an der Weltende. Ich bin da. Ich würde sogar sagen, und er ist für dich da. Er ist für uns da. Das kannst du vielleicht sagen, ja, aber wir müssen ja auch festhalten, es gibt ja auch viel Schlechtes in der Welt und dazu brauchst du kein großer Philosoph sein, auch kein großer Prophet. Es gibt viele Schlechte und ja, Jesus hat auch Sünde genannt, ganz oft. Das Spannende, ganz oft nicht bei den Sündern, sondern bei den Religiösen. Und da frage ich mal, ich bin ja immer sofort, war ja klar, als seit ich in der Kinderstunde war, ich bin auf Seiten von Jesus, ist ja klar, der ist ja der Beste. So, und die Pharisäer, das sind die Bösen. Aber eigentlich mal bei Licht betrachtet, die Pharisäer waren damals die Leute, die die Bibel kannten. Das waren die Leute, die immer in die Synagoge gingen. Wem gleichen wir manchmal mehr? Wir sind vielleicht, du bist schon lange dabei, kennst die Bibel, sagst hoffentlich Amen, wenn ich hier einen Bibelvers sage und kommst hoffentlich auch jede Woche in die Gemeinde. Denke ich, ja, okay, so weit entfernt sind wir nicht. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir ganz oft doch auch wie die Pharisäer, wo dann Jesus vielleicht sagen müsste, es geht gar nicht so sehr um die da draußen, es geht gar nicht so sehr, sondern es geht um dich. ich bin für dich, aber sei du auch für dich und sei du auch für die anderen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Gott gar kein Problem mit Sünde hat. Steile These, oder? Weil das Problem haben wir. Gott hat kein Problem mit Sünde. Gott bleibt immer noch Gott, trotz Sünde. Sünde ist das Problem, was wir haben, weil wir getrennt sind von Gott. Sünde ist auch nicht irgendeine Einzeltat, sondern Sünde heißt einfach, dass wir getrennt werden von Gott. Und ich glaube mir, wenn ich mit Menschen rede, die sind getrennt von Gott ganz oft. Die wissen, ja, ich sehe den nicht. Ich höre den nicht. Höre ich manchmal von Nichtchristen, höre ich von Christen auch manchmal. Das ist die Trennung von Gott. Und Jesus war auch bekannt dafür, wenn wir mal so ein bisschen diese Geschichten gucken, dass er hat nicht gesagt, ja, Sünde ist nicht da oder hat sie irgendwie gesagt, ist irgendwie abgetan. Aber er hat sich zu dem Sünder gestellt. Wir hatten vor 3 Wochen, habe ich hier ein wunderbares Essen garniert, für mich natürlich hier. Man soll ja die anderen lieben wie sich selbst, ne? Deswegen, ja gut, zum dem nächsten Mal kriegt ihr alle was. Auf jeden Fall geht es darum, dass wenn Jesus unterwegs war, auch wenn er zum Beispiel eine Ehebrecherin vor sich hatte, hat er nicht gesagt, der Ehebruch war nicht schlecht, sondern was hat er gesagt? Er hat gesagt, wirf den ersten Stein, wenn du ohne Sünde bist. Wirf den ersten Stein, wenn du ohne Sünde bist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Christen das auch manchmal vergessen, dass wir nicht die Steinewerfer sein sollen, sondern die Segenswerfer. Wir werfen keine Steine, sondern wir werfen Segen in diese Welt. Und auch wenn wir Sachen vielleicht blöd finden, werfen wir trotzdem Segen. Ich möchte vorlesen in Matthäus 22, 37. Das ist so das, wo Jesus mal so seinen ganzen Dienst bisschen zusammenfasst. Oder das Wichtigste. Was hier? Genau. Eigentlich fängt es vorne an, da heißt noch, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und dann kommt hier die Antwort. Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Geboten und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das ist auch eine spannende Sache von der Offenbarung Gottes her. Vielleicht erinnerst du dich, was die wichtigsten Gebote im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel sind. Das sind die 10 Gebote. Und die fangen im Hebräischen fangen immer mit Loch an. Sag mal deinem Nachbar, Loch. Loch. Das heißt nicht. Also es ist was Verneinendes. Du sollst nicht, kann man es übersetzen. Oder du wirst nicht. Manche wollen das auch so dann interpretiert haben durch Jesus dann. Du wirst nicht oder du sollst nicht. Man kann das aber gut übersetzen mit du sollst nicht. Und da sind dann ganz viele Sachen. Ihr kennt das wahrscheinlich, habt schon vielleicht schon in der Kinderstunde lernen wir das. Ich weiß noch, ich habe einmal in der Kinderstunde hab irgendwas gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die 10 Gebote auswendig gelernt. So kurz vor knapp habe ich sie mir noch alle durchgelesen und dann nachher schön aufgesagt im Kindergottesdienst. Und ich habe irgendeine Süßigkeit dafür gekriegt. Ja, ich war stolz. Du sollst nicht. Und das kann man ja sagen, ist eigentlich wirklich gegen etwas, also etwas Negatives. Du sollst nicht. Aber als Jesus hier wieder als in seinem Dienst das definiert, was ist das Höchste und Wichtigste, definiert er positiv. Du sollst Gott lieben. Deinem ganzen Herzen, ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Er sagt, wenn du das hältst, das ist das Wichtigste und Höchste, in dem ist alles drin. In dem ist auch alles drin, dass man sich vielleicht gegen gewisse Sachen entscheidet. Aber er sagt plötzlich, es geht um die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Es geht um die Liebe. Von daher musst du nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes andere die Leviten lesen. Auch mal spannendes Wort, ne? Die Leviten lesen. Das ist ja quasi das Alte Testament. Sondern du darfst lieben. Und das Spannende ist, dass Jesus, als er unterwegs war, sagte auch das als das Grundprinzip für die Jünger. Ich möchte noch vorlesen in Johannes. Heute gebe ich, in Johannes 13, Vers 34 und 35, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Auch ganz spannend. Also er sagt, das wichtigste Kennzeichen eines Jüngers, eines Nachfolgers von Jesus ist die Liebe. Ist nicht daran, wie du vielleicht aussiehst, dass daran, was du nicht machst, daran, was, wo du nicht teilnimmst, sondern die Liebe. Und das Spannende ist, dass diese Liebe untereinander noch nicht mal Selbstzweck ist, sondern jeder soll erkennen an dieser Liebe. Einmal im, später im Johannes 17 schreibt, wird dann nochmal beschrieben, ihr sollt eins sein, und da ist ja auch die Liebe drin, damit die Welt erkennt, dass ich gesandt worden bin, dass Jesus gesandt worden ist. Also die Liebe untereinander hier soll Menschen zeigen, wie Jesus ist. Ich glaube, dass die Liebe, die wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, haben, die soll zeigen, wie der Himmel ist. Soll ein bisschen Vorgeschmack geben. Natürlich nicht vollkommen, aber soll Vorgeschmack geben. Und vielleicht bist du hier, wo du sagst, ja, ich bin zum ersten Mal da oder ich weiß gar nicht, um was hier so richtig geht. Dann hoffe ich, dass du schon gemerkt hast, dass es um Jesus geht und dass Jesus dich und die alle hier liebt. Und dass es nichts damit zu tun hat, ob du regelmäßig in die Gemeinde gehst, dass nichts damit zu tun hast, was du geleistet hast, dass nichts damit zu tun hat, mit irgendwas, was du ihm bringen kannst. Das Spannende ist, ich habe heute geguckt, als ich mich vorbereite auf die Predigt, schaue ich öfters mal in den Losungen, also die lese ich auch jeden Tag von Hernhut, die Losung, und da gibt's immer, da ist auch diese Perikopenordnung, heißt das so in der evangelischen Kirche, was zu predigen ist an jedem Abend, an jedem Sonntag dann. Wisst ihr, was heute zu predigen wäre? Weiß jemand? Nee. 1. Korinther 13. Das hohe Lied der Liebe wäre heute zu predigen. Und ich dachte, das ist doch echt genial. Wir könnten jetzt ja, ich habe es jetzt nicht mitgebracht auf Folie, aber ich denke, das können wir trotzdem mal nochmal einmal lesen. Das rentiert sich auf jeden Fall. 1. Korinther 13, da schreibt Paulus darüber, über die Liebe. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich in all meinem Besitz, wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn man aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufe vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich schon jetzt erkennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und das Spannende ist eigentlich der Kontext. Man zieht es meistens raus, diese 1. Korinther 13, so um irgendeine Hochzeitspredigt zu machen und so weiter. Aber eigentlich ist der Kontext zwischen, ja, ist ja logisch, 1. Korinther 13 ist zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Oh, Mathematiker unter uns. Und das Spannende ist, dass das erst reinkommt, als Paulus spricht über die Gaben des Geistes, als er spricht darüber, über Sprachengebet und über prophetisches Reden, und es geht um die Gaben in der Gemeinde. Und er sagt, alles ist wichtig und auch sehr nützlich, aber es muss immer die Grundlage, die Liebe Gottes haben. Es muss immer die Grundlage haben, dass wir Menschen ermutigen, erbauen und trösten. Spannende ist auch, dass das Römer 2, Vers 7 sagt auch nicht, dass den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, bringt ihn zur Umkehr, sondern die Güte Gottes. Wir haben es heute auch gesungen und es steht auch in 1. Johannes, dass wir nicht aus Angst uns regieren lassen sollen, sondern aus Liebe. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns doch von der Angst ab und zu regieren lassen. Ja, wir dürfen uns nicht mit der Welt gleichsetzen. Ich bin ja öfters mal auf dem Luisenplatz, einmal im Monat in der Regel, und an Weihnachten sind wir öfters. Und dann habe ich mir schon anhören müssen, jetzt am letzten, ich war zum Glück nicht dabei, aber meine Leute, die dort waren, wir hatten mit Weihnachtsmannkostüm waren wir dort, und dann kam irgendjemand zu denen und hat gesagt, ihr könnt doch nicht im Weihnachtsmannkostüm hier das Evangelium predigen. Sag ich, doch, im Alten Testament sind auch Propheten nackt rumgelaufen. Also na gut, okay, das habe ich ihm nicht gesagt, ich war ja nicht da. Natürlich kann das Evangelium zu jeder Zeit das Evangelium verkünden. Und natürlich, wenn es Menschen anspricht, Menschen dazu bringt, dass sie nachfragen. Und wisst ihr was ich mir von Jesus abgeguckt habe ein bisschen, und ich versuche das auch, vielleicht an manchen Stellen nicht so krass wie er. Er hat die Menschen immer krass überrascht. Die sind da hingekommen zu ihm und dachten, was macht der schon wieder? Die Pharisäer haben dann damit reagiert, dass sie ihn abgelehnt haben. Aber die Sünder waren so, ja, endlich mal einer, der sich mit uns einlässt. Und die sind ihm hinterhergelaufen. Und ich glaube, dass wir uns daran auch orientieren dürfen. Und wenn du hier bist, dann hoffe ich, dass du das erlebst, auch hier in der Gemeinde, dass die Liebe Gottes hier greifbar ist. Und bei Liebe meine ich nicht so ein Haichi-Bumbaichi, da meine ich nicht auch so ein Harmoniesucht. Ich musste selber von Harmoniesucht frei werden. Ich musste mir erstmal angucken, dass Jesus auch ganz krass wurde. Der hat Leute richtig an den Kopf geworfen. Ich meine, Otterbrut, das wäre heute schlimmer wahrscheinlich als Arschloch oder so. Keine Ahnung, ich kann das nicht vergleichen mit dem heutigen. Aber der hat ja richtig losgelegt. Und dann, ich meine, die Peitsche ausgepackt im Tempel, ist jetzt auch nicht so eine Sache, die ich so schnell mal nachmachen würde. Aber ich glaube, dass wir in den beiden wachsen dürfen. Einerseits dürfen wir wachsen, indem dass wir auch Grenzen setzen. In der Liebe sind auch Grenzen. Wir dürfen Grenzen setzen, auch für uns. Und du darfst auch Leute unterschiedlich deine Zeit geben. Die Sache ist, du hast zum Beispiel, wenn du verheiratet bist, dann ist dein wichtigster Mensch auf der Erde, für den du zuständig bist, dein Partner, deine Partnerin. Und natürlich behandelst du die anders als jemand, den du gerade kennengelernt hast. Ist logisch. Das liegt in der Beziehung. Manchmal denken wir ja auch sowas Komisches, ich muss den gleich behandeln. Nee, stimmt nicht. Gott hat jetzt diesen Partner gegeben, diese Partnerin. Genauso wie für die Kinder. Für deine Kinder bist du verantwortlich. Für andere ist es vielleicht auch gut, wenn du Liebe hast und ihnen was Gutes gibst. Aber für deine Kinder bist du nochmal ganz besonders verantwortlich. Man könnte fast so sagen, das hat mal ein Pastor gesagt, liebe und tu, was du willst. Hat sie erstmal gesagt, darf man das? Sag ich, ja, ich glaube, wenn du Gott wirklich liebst, dann tu, was du willst, weil solange du in der Liebe bist, ist alles richtig, was du mit Gott machst. Und es wird auch so werden. Das Problem ist, dass wir es ja meistens nicht schaffen. Und da haben wir was gleich, egal ob du dich schon als Christ seit 50 Jahren oder hier neu da bist, wir selber schaffen es nicht. Das wollte ich auch beinahe sagen, das sagen mal deinem Nachbar, du schaffst es nicht. Nee, das ist zu entmutigend. Die gute Botschaft ist, du schaffst es mit Jesus. Die gute Sache ist, dieses hohe Lied der Liebe, ganz ehrlich, das schafft keiner von uns. Schafft auch der Beste nicht. Aber wir haben hier das Kreuz hängen, weil wir eben nicht sagen, dass du perfekt bist, dass ich perfekt bin, dass irgendjemand von uns perfekt ist und diese Liebe schon hat. Sondern als Jesus am Kreuz gegangen ist, da hat er gesagt, ich bring euch diese Liebe. Er müsste eigentlich nicht sterben, aber der einzige Mensch, der perfekt gelebt hat, der perfekt vor Gott rein vor ihm gestanden hat, der alles richtig gemacht hat, was Gott von ihm wollte, der seine Stimme gehört hat, der ihn diese Stimme umgesetzt hat. Er war perfekt, was die Beziehung zum Vater angeht, zu Gott. Aber er ging ans Kreuz, damit wir es nicht mehr müssen. Er ging ans Kreuz, damit wir seine Liebe sehen können. Er sagt einmal, wer sein Leben gibt für seine Freunde, der hat die größte Liebe. Und Jesus hat diese größte Liebe. Er ist selbst die Liebe. Und wenn er am Kreuz dort gestorben ist, dann heißt es, dass du diese Liebe auch empfangen kannst, weil er ist wieder auferstanden und hat gesagt, du musst nicht mehr sterben. Deine Sünden sind dir vergeben, weil ich schon dafür bezahlt habe. Deine Trennung von Gott hebe ich auf und jetzt kannst du direkt zu Gott kommen. Jetzt kannst du so lieben, wie ich Menschen liebe, weil du die Liebe von mir empfangen kannst. Und später heißt es auch, dass der Heilige Geist kam auf die Jünger und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist. Jesu Liebe kann in deinem Herzen wohnen durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Gottes Kraft. Heißt es, dass jetzt dann sofort alles klar ist? Nein, es ist auch immer auf dem Weg sein. Das Spannende ist ja auch mit Liebe, selbst wenn wir so unsere ganz dürftige menschliche Liebe, selbst wenn wir verheiratet sind oder irgendwie eine Freundschaft und so weiter haben, Liebe ist nie, du hast es nicht. Es ist nichts, was du irgendwann hast und dann ist es gelaufen. So, ich habe jetzt Liebe zu dir. Jetzt ist alles abgeschlossen. Sondern das ist Beziehung. Beziehung, Liebe ist immer in Beziehung. Das heißt, es läuft, es geht weiter, es ist ein Prozess. Dann, wo du in dem Moment, wo du sagst, es ist abgeschlossen mit deinem Ehepartner und Partnerin, jetzt habe ich's, dann ist aber schon bald vorbei. Die Beziehung, wo du sagst, ja, jetzt habe ich es gerafft, jetzt sind wir Freunde, jetzt ist Freundschaft, jetzt brauchen wir uns nichts mehr sagen, dann ist es vorbei. Es ist ein Weitergehen, ein Geben und natürlich auch Fehler machen. Solange wir hier sind, machen wir Fehler. Aber was ich gerne sagen möchte heute, sei kein Antichrist, sondern sei ein Pro-Christ. Sei jemand, der pro ist in deinen Beziehungen. Sei jemand, der pro ist auch für deine Familie, sei jemand, der pro ist für diese Gemeinde. Wie gehst du raus hier? Sagst, ah ja, war ein langweiliger Gottesdienst. Und sagst, nein, ich freue mich, hier mit Menschen unterwegs zu sein, die auch an Jesus glauben. Bist du pro deine Arbeitskollegen? Sagst, nein, die nerven mich so mit ihr nach, die beschütten mich immer mit. Es geht um eine Grundhaltung, glaube ich, hier, die wir von Jesus abgucken dürfen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Manchmal ist es ja gut, den Splitter beim anderen zu sehen. Also immer, wenn du weißt, okay, da siehst du irgendwas, was nicht schief läuft oder was der andere schlecht macht, egal ob es Christ oder nicht Christ, weil das ändert dich an deinen Balken. Das nächste Mal, wenn du dich über jemanden aufregst, darfst du dran denken, ja, das stimmt, da ist ja auch noch was in meinem Auge. Und ich finde es gerade in dieser Zeit, ich glaube, dass es mehr denn je wichtig ist. In unserer Gesellschaft spricht man davon, dass die Gesellschaft sich so zerspaltet und es fast keine mehr Brücken gibt. Da gibt es die einen, die das glauben, die anderen, die das glauben, die anderen sagen, nein, es ist aber so und es ist so. Und das Gute ist, Jesus ist für alle da. Das ist, glaube ich, die Brücke, die wir zu allen in der Gesellschaft haben dürfen und nie vergessen dürfen, weil Jesus für alle hier gekommen ist. Auch wenn er noch so komisch ist. Weißt du, ich fand immer, der größte Lob war immer, besonders wenn ich irgendwie evangelisieren war, wenn hinterher mit dir irgendjemand kam, der nicht meiner Meinung war, der sich auch nicht bekehrt hat an dem Abend oder an dem Morgentag, was weiß ich, und der dahinter gesagt hat, weißt du, ich glaube an das, was ihr da sagt, nicht. Aber ich habe eure Atmosphäre gemerkt. Oder manchmal haben sie sogar gesagt, Liebe. Am spannendsten fand ich mal in Köln, ich hatte am Köln morgens, hatte ich ein Teaching noch bei Leuten, da war das große Thema, wie sprechen wir mit Homosexuellen und so weiter. Und dann haben wir einige Sachen gesagt. Und mir war ganz wichtig, dass, egal wie man dazu steht theologisch, dass es immer notwendig ist, dass diese Menschen Jesus kennenlernen und dass Gott es erstmal, sie wissen, dass Gott sie liebt. Und ich glaube, dass da die Gemeinde teilweise sich verschuldet hat, dass diese Menschen das eben nicht gespürt haben. Und tatsächlich kam an einem Tag einer zu mir und der hat mit mir gequatscht und er war schon der Dritte. Und irgendwann habe ich dann mit ihm gesprochen und dann sagte er mir, wisst ihr was? Und wir haben ein bisschen diskutiert auch für verschiedene Sachen. Und dann sagt er, wisst ihr was? Ihr seid die ersten Christen, von denen ich mich nicht abgelehnt fühle. Und das war für mich ein Riesenlob. Ich habe Gott gedankt, dass gerade am Morgen das jetzt irgendwie auf ein Thema wurde. Und das Spannende war, so viel zum Thema, wenn du Liebe weitergibst. Ich habe dann gefragt, ob ich für ihn beten darf. Und wie gesagt, er hat gesagt, er glaubt eigentlich gar nicht so. Und er sagt, ja, ich darf für ihn beten. Und das Witzigste, das habe ich sonst, glaube ich, auch nie erlebt. Und ich mache das sehr oft. Hat er hinterher gesagt, darf ich noch für dich beten? Hä? Ich habe dem gar nicht das vorne gesagt. Ich gebe ein paar Leute zu denen, sage ich auch so in Jüngerschaftssachen, wo ich sage, okay, die sollen das lernen und hier, ich bete erstmal für dich und dann betest du für mich. Aber da hat er gar nicht gesagt, plötzlich betet der für mich. Hammer! Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir nicht als Antichristen, als Leute, die gegen etwas sind, gewertet werden, sondern als Pro-Christen. Ja, wir hatten ja auch was Nettes von Pro-Christ, True Story, das war auch die letzte, das passt auch perfekt, dass wir für etwas sind. Wir sind dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich habe mit einem Atheisten auch mal gesprochen, der hat gesagt, ja, ihr wollt immer Leuten irgendwas überstülpen und so weiter. Nein, ich will dir nichts überstülpen, sondern ich will dich Anteil haben lassen an dem Besten, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich habe ihm gesagt, guck mal, wie wäre es, wenn ich das Krebsmittel finden würde? Gegen Krebs. Und alle könnten geheilt werden. Sollte ich das verheimlichen? Oder sollte ich das weitergeben und sagen, ich habe es gefunden? Sagt er, natürlich müsstest du es weitergeben. Sag ich, ja, für mich ist Jesus viel mehr als ein Krebsmittel. Ah, sagt er, okay, dann danke, dass du es mir sagst. Also er hat es nicht geglaubt, aber das war so lustig. Er plötzlich so, ja, dann danke ich dir, dass du das mir sagst. Und dann war plötzlich so eine Mindset-Änderung von ihm, weil er hat gesagt, ja klar, dann ist es ja sinnvoll, dass du das weitergibst. Dann ist es ja sinnvoll, dass du mich Anteil haben lässt an dem, was du mit Jesus erlebt hast. Weil wenn das Kreuz das Wichtigste ist in deinem Leben und die Erfahrung mit Jesus, dann ist doch gut, wenn du auch glaubst, dass jeder das kann, dass du es mir erzählst. Die Technik will nicht. Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir dafür bekannt sind, bekannt wären, dass wir Jesus repräsentieren? Lass uns mal unsere Augen schließen. Ich hoffe, ihr schlaft nicht gleich weg, aber überleg mal, wie sieht deine Welt aus? Meinetwegen, wenn du jetzt nach Hause gehst oder Montagmorgen zur Arbeit oder was auch immer du Montagmorgen machst oder machst irgendwas fertig für die Woche, wächst deine Kinder, dein Mann oder deine Frau. Wie sieht diese Woche aus, wenn Jesu Liebe da reinkommt? Wie sieht die Woche aus, wenn du dieses Ich bin für dich, ich bin für dich da und Jesus lebst? Was ist vielleicht schon so? Aber was ist vielleicht auch, wo Jesus dir sagt, hey, da will ich noch mehr hineinkommen in dein Leben. Da will ich noch irgendetwas verändern. Du kannst mal deine Woche durchgehen. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist und dich ganz genau kennt und ganz genau zeigen kann, was das für dich jetzt heißt. Und Papa im Himmel, darum bete ich jetzt, dass du uns Jesus groß machst, für uns konkret, für unsere Woche. Wo willst du auch, dass wir vielleicht umkehren und sagen, hey, das schaffe ich es mit meiner eigenen Kraft nicht, wo ich es bisher versucht habe, oder komme ich bis an meine Grenzen? Da bete ich, dass du hineinkommst, Jesus. Da, wo ich zu wenig Liebe für meinen Ehepartner habe, da wo ich zu wenig Liebe für meine Kinder oder meine Verwandten, meine Bekannten oder Arbeitskollegen habe. Wie siehst du meine Woche? Ja, Heiliger Geist, du bist die Kraft, die uns in uns Jesus groß machen kann. Ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft und dass du jetzt jeden Einzelnen berührst und Jesus groß machst. Komm nur mit deiner Kraft. Amen. Und ich habe einfach noch...